stehe ich hier und kann nicht anders. Kann nicht mehr zurück. Als ich mich vorbereitet hatte, hatte ich überlegt, was ich, welchen Text ich nehme. Und aber eigentlich war für mich klar, dass ich einfach da weitermache, wo wir einfach im Moment stehen, im Matthäusevangelium. Und als ich dann den Text gelesen habe, habe ich gedacht, oha, sollst du das wirklich machen? Es sind so manchmal Texte, wo man zu knacken hat, wo man nicht so richtig rankommt, selber persönlich. Und am liebsten möchte man dem ausweichen und dann was nehmen, was einem so locker, flockig auf der Zunge liegt. Aber wir sind in der Calvary Chapel und bei uns ist es, ja, die Art und Weise des Lehrens ist, dass wir durch die Bibel durchgehen, durch die ganze Bibel. Und letztendlich nach dem Vorbild von Paulus, der den Ephesern gesagt hat, als er sie noch einmal besucht hat, bevor er nach Jerusalem gegangen ist, in Apostelgeschichte 20, Vers 27 steht es, dass er ihnen den ganzen Ratschluss Gottes gezeigt hat, dass es ihm wichtig war, in diesen Jahren, wo er dort gelehrt und mit ihnen gelebt hat, ihnen den ganzen Ratschluss Gottes weiterzugeben. Und das beinhaltet eben das ganze Wort Gottes. Wir können da nicht irgendwie was weglassen, was uns unbequem ist oder was ja, uns vielleicht Schwierigkeiten macht. Uns nicht nur die Rosinen rauspicken, sondern wirklich das Wort so nehmen und daran arbeiten, gedanklich auch arbeiten. Es in unserem Herzen arbeiten lassen, bewegen, unser Herz bewegen lassen von seinem Wort, auch wenn es schwierig ist. So, lass uns mal lesen den Text. Matthäus 21, Vers 18, geht es los. Mir wurde gesagt, dass Peter letzte Woche Einzug in Jerusalem und Tempelreinigung mit euch gemacht hat. Und demnach geht es hier jetzt weiter. Vers 18. Als er aber am Morgen wieder in die Stadt ging, hungerte ihn. Und er sah einen Feigenbaum an dem Wege, ging hin und fand nichts daran als Blätter und sprach zu ihm, nun wachse auf dir niemals mehr Frucht. Und der Feigenbaum verdorrte sogleich. Und als das die Jünger sahen, verwunderten sie sich und fragten, wie ist der Feigenbaum so rasch verdorrt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein Taten wie die mit dem Feigenbaum tun, sondern wenn ihr zu diesem Berge sagt, heb dich und wirf dich ins Meer, so wird's geschehen. Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Also die Situation ist, Jesus in Jerusalem, es ist die letzte Woche vor seinem Tod am Kreuz und er wohnt mit seinen Jüngern außerhalb in Bethanien, also ein Dorf außerhalb von Jerusalem, aber eben nicht weit entfernt. Er geht immer mit seinen Jüngern dann nach Jerusalem hinein morgens und abends kommt er wieder zurück. Und es ist also wahrscheinlich der zweite Tag, wo er morgens wieder in die Stadt hineingeht. Und das, was hier als erstes steht, ist, dass ihn hungerte. Er hatte Hunger. Und das ist etwas, was, denke, man liest da schnell drüber hinweg, aber ich denke, auch diese Dinge sollten wir wahrnehmen, sollten wir aufmerksam lesen. Ihn hungerte, das heißt, ja, er brauchte etwas. Er hatte so dieses komische Gefühl im Magen, was wir auch kennen. Wenn wir morgens nichts gegessen haben und dann uns aufgemacht haben, ein Stück gegangen sind und irgendwann meldet sich plötzlich der Magen. Das hat Jesus auch gehabt. Jesus ist Mensch gewesen. Er ist, er hat so diese Bedürfnisse gehabt wie wir, zu essen, zu schlafen, zu trinken. Ihn hungerte. Ist nicht nur einmal hier erwähnt, es wird auch im Zusammenhang mit der Versuchung erwähnt, wo Jesus in der Wüste war 40 Tage lang und ihn hungerte, heißt es dort. Dazu steht im Hebräerbrief etwas, was, denke ich, was die Botschaft, die dahinter steckt eigentlich. Es haben sich ja im Laufe der Jahrhunderte viele sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie ist das jetzt mit Jesus? Ist er nun Gott? Ist er Mensch? Man hat dann diese Formel gehabt, er ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Aber so richtig zu durchdringen oder zu erfassen ist dieses eigentlich nicht so richtig. Aber hier an dieser Stelle ist es wichtig zu sehen, die Bibel bezeugt hier, dass er Mensch gewesen ist. Und das hat seinen Grund, das ist wichtig gewesen. Das sagt uns der Hebräerbrief, Hebräer 4. Warum das wichtig ist für uns, warum uns das tröstet und ermutigen kann. 4, Vers 14. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Es fängt an mit dem Hinweis darauf, dass es der Sohn Gottes ist, der die Himmel durchschritten hat. Gott selbst, der zu uns gekommen ist. Jesus, unser hoher Priester. Und jetzt geht es weiter in Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Jesus kennt unsere Bedürfnisse, was wir brauchen, unseren Hunger, unseren Durst. Nicht nur den Durst unserer Seele, den Hunger unserer Seele, sondern auch die ganz einfachen körperlichen Bedürfnisse, die wir haben. Die sieht er und kennt er selber an sich selber, hat er sie kennengelernt. Gott ist Mensch geworden und hat unser Schicksal geteilt, dass wir begrenzt sind, dass wir dass uns etwas fehlt, dass wir etwas brauchen, etwas bedürfen. Das hat Jesus kennengelernt. Und die Versuchung, die damit auch einhergeht, die hat er auch kennengelernt. Und deswegen können wir voll Zuversicht zum Thron der Gnade gehen, weil wir wissen, Jesus kennt uns in unserer Schwachheit. Er steht nicht da und sagt, hat einen super hohen Anspruch und sagt, hier, so und so musst du sein, sondern er weiß ganz genau, ich habe das selbst erlebt, ich kann das nachfühlen. Ja? Er hat Mitleid mit uns, er ist barmherzig mit uns, heißt es hier. Wir können Barmherzigkeit beim Thron der Gnade empfangen. Und wir finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben, können wir hingehen. Wenn wir etwas brauchen, können wir zum Thron der Gnade kommen, weil auch er Dinge gebraucht hat, weil er weiß, wie es ist, wenn man Dinge braucht, wenn man Dinge benötigt. Und er will uns das schenken. Das hat er an anderer Stelle zugesagt, dass er den, der ihn bittet, um ein Stück Brot, dass er ihm nicht einen Stein geben wird. Wenn wir ihn etwas bitten, dann will er uns Gutes geben. Also, zurück zu Matthäus, Vers 18. Ihn hungerte. In Vers 19 geht es weiter, so wie wir das vielleicht auch machen würden, wenn wir auf der Wanderschaft wären und irgendwo steht da so ein wilder Baum rum, so ein Apfelbaum irgendwie oder so. Dann geht man doch dahin und guckt, vielleicht ist ein Apfel dran, dann habe ich nicht dieses blöde Gefühl im Magen. Und das macht Jesus auch so. Er sah einen Feigenbaum an dem Wege, ging hin und suchte nach Früchten, die er essen könnte, fand aber nichts daran als Blätter. Bis dahin ist die ganze Geschichte eigentlich problemlos. Jedenfalls für mich. Ich weiß nicht, wie es für euch geht. Kann ich gut nachvollziehen alles. Und dann sprach er zu dem Baum, nun wachse auf dir niemals mehr Frucht. Also das ist im ersten Moment erstmal völlig irritierend, als ich das gelesen habe und mir gedacht habe, ja, da sollst du jetzt was zu sagen. Es ist einfach irritierend. Jesus stellt sich vor einen Baum und sagt, nun wachse keine Frucht mehr auf dir, niemals mehr, in Ewigkeit, heißt es im Urtext. Also das würde ich natürlich nicht machen. Wenn ich da vor dem Apfelbaum stehe und ich finde keine Äpfel, dann gehe ich einfach weiter und suche mir vielleicht den nächsten, wo einer drauf ist, ein Apfel. Aber Jesus macht das nicht, er spricht zu diesem Baum und sagt zu ihm, nun wachse auf dir niemals mehr Frucht. Was hat das für einen Sinn? Warum macht er das? Diese Frage stellt sich für mich, für uns alle stellt sich diese Frage. Aber komischerweise stellt sie sich für die Jünger nicht. Also da steht, und der Feigenbaum verdorrte sogleich, und als das die Jünger sahen, verwunderten sie sich und fragten, wie ist der Feigenbaum so rasch verdorrt? Sie fragen dich, warum hast du jetzt diesen Baum hier verflucht oder ihn ihm das gesagt, warum hast du zu diesem Baum gesprochen, sondern sie fragen, wie kommt das, dass er sofort verdorrt ist? Also das Thema, was dann danach kommt auch, ist ein anderes als das, was wir vielleicht haben in dem Moment, wo wir das lesen hier mit dem, wie Jesus zu dem Palmbaum spricht. Aber ich, auch wenn der Text hier nicht sehr viel drüber sagt, erzählt er doch das, dass Jesus das getan hat. Und ich denke, es geht nicht nur um die Lehre, die dann danach folgt. Ich denke, das ist schon der Hauptpunkt, der wichtige Punkt daran, warum Matthäus das hier erzählt. Aber unser Interesse daran, warum das so ist, ich habe ein bisschen gesucht und geforscht. Ich denke, man muss vorsichtig sein mit einer Deutung, weil eben hier eigentlich nichts gesagt ist. Matthäus sagt hier nichts dazu und Jesus sagt auch nichts dazu, warum er das tut. Er tut es aber so, dass die Jünger das mitkriegen. Das heißt, in irgendeiner Form kann es für die Jünger etwas bedeutet haben. Die Jünger können vielleicht daraus etwas gesehen haben. Und vielleicht ein Schlüssel dazu sind vielleicht die Worte des Propheten Hosea in Kapitel 9. Wir schlagen das mal auf, das ist ein etwas längerer Absatz. Hosea spricht hier in eine Situation hinein in Israel, und zwar im Nordreich Israel. Das Reich Israel war dann ja geteilt, nachdem Salomo gestorben war, ist das Land in zwei Teile geteilt gewesen. Das Nordreich Israel mit der Hauptstadt Samaria, wo unter anderem auch der Prophet Elia gewirkt hat. Und in diesem Reich hat Hosea auch gewirkt. Und zwar ziemlich am Ende dieses Reiches, kurz bevor es von den Assyrern überrannt und eingenommen worden ist. Und Hosea schreibt hier in Kapitel 9, Vers 10, ich fand Israel wie Trauben in der Wüste und sah eure Väter wie die ersten Feigen am Feigenbaum. Aber hernach gingen sie zum Baal Peor und gelobten sich dem schändlichen Abgott und wurden so zum Greuel wie ihre Liebhaber. Angespielt ist hier auf die Geschichte des Volkes Israel während der Wüstenwanderung, die mit dem Volk Moab sich zusammentun, deren Frauen heiraten und auch deren Gott übernehmen und anbeten, was dann in einem Strafgericht Gottes auch endet. Also er spielt hier darauf auf diese Geschichte an und meint damit, Israel hat Gott verlassen und orientiert sich an den Götzen der Umgebung. Darum muss die Herrlichkeit Ephraims, mit Ephraim ist das, der Stamm Ephraim gemeint und damit ist eigentlich auch symbolisch gemeint das ganze Nordreich Israel. Darum muss die Herrlichkeit Ephraims wie ein Vogel wegfliegen, dass sie weder gebären noch tragen noch schwanger werden sollen. Und wenn sie ihre Kinder auch groß zögen, will ich sie doch kinderlos machen, sodass kein Mensch mehr da ist. Ja, weh ihnen, wenn ich von ihnen gewichen bin. Hier geht es also ganz klar darum, dass Gott ankündigt, ihr seid von mir gewichen, ich werde von euch weichen. Und dann wird es schlimm mit euch ausgehen. Als ich Ephraim sah, war es herrlich gepflanzt. Hier ist wieder diese Anspielung auf den Feigenbaum. Wie Tyrus. Aber nun muss es seine Kinder herausgeben, dem Totschläger. Herr, gib ihnen, was willst du ihnen geben? Gib ihnen unfruchtbare Leiber und versiegende Brüste. All ihre Bosheit geschieht zu Gilgal. Dort werde ich ihnen Feind. So will ich sie um ihres bösen Tuns willen aus meinem Hause stoßen und ihnen keine Liebe mehr erweisen, denn alle ihre Oberen sind abtrünnig. Ephraim ist geschlagen, seine Wurzel ist verdorrt. Dieses, dass die Wurzel verdorrt ist, hat Matthäus zwar nicht überliefert, aber Markus schreibt es in der gleichen Geschichte von dem Feigenbaum, der verdorrt, dass er verdorrt bis auf die Wurzel. Ephraim ist geschlagen, seine Wurzel ist verdorrt, sodass sie keine Frucht mehr bringen können. Keine Frucht können sie mehr bringen. Auch wenn sie gebären würden, will ich doch die ersehnte Frucht ihres Leibes töten. Mein Gott wird sie verwerfen, weil sie ihn nicht hören wollen und sie sollen unter den Heiden umherirren. diese Anspielung hier auf den Feigenbaum ist nicht so direkt. Eigentlich hat man im Alten Testament eher den Weinstock als ein Gleichnis für Israel. Und deswegen ist es wichtig, hier genau hinzusehen. Es geht um die Oberen. Denn alle ihre Oberen sind abtrünnig, heißt es in Vers 15 ganz am Ende. Und das ist auch so ein Schlüssel, wo ich gemerkt habe, in dem Zusammenhang, wenn wir die Geschichte vom hier in Matthäus im Zusammenhang uns angucken, ist es genau dieser Punkt. Es fängt damit an, dass Jesus im Tempel Schiff macht, sage ich mal. Das ist natürlich gerichtet gegen das Geschäftemachen im Tempel. Dann kritisieren die hohen Priester und Schriftgelehrten die Kinder, die umherrennen und Hosanna dem Sohn Davids rufen, und er weist sie in ihre Schranken. Danach geht es aber noch viel stärker in die Richtung weiter, die hier eigentlich angedeutet ist mit dem Feigenbaum. Es geht nämlich um die Auseinandersetzung mit den hohen Priestern und Schriftgelehrten, die ihn nach seiner Vollmacht fragen. Und er antwortet darauf in Vers 25 und 26 damit, dass er sie eine Gegenfrage stellt. Woher war die Taufe des Johannes? War sie vom Himmel oder von den Menschen? Da bedachten sie es bei sich selbst und sprachen, sagen wir, sie war vom Himmel, so wird er zu uns sagen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Also sie gestehen sich selber ein, wir haben Johannes eigentlich nicht auf Johannes gehört. Das ist das, was Hosea auch sagt. Die Oberen sind abtrünnig, sie haben nicht auf das Wort gehört. Und es geht noch weiter. Jesus bringt hier noch mehrere Gleichnisse, die genau das unterstützen. Es kommt das Gleichnis von den beiden ungleichen Söhnen, wo er am Ende sagt, in Vers 31, die zweite Hälfte, sagt er, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes kam zu euch und lehrte euch den rechten Weg und ihr glaubtet ihm nicht. Aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Und obwohl ihr es saht, tatet ihr dennoch nicht Buße, sodass ihr ihm dann auch geglaubt hättet. Also das, was Jesus kritisiert, ist, sie haben nicht gehört und sie haben nicht darauf geachtet, was eigentlich mit den Leuten passiert ist, die auf Johannes gehört haben, mit den Zöllnern und Huren, die sich bekehrt haben. Sie haben darauf nicht geachtet, sie haben das gering geachtet und haben nicht selber daraus die Lehren gezogen und haben nicht Buße getan in dieser Situation. Es geht noch heftiger weiter. Die folgenden Gleichnisse sprechen eine noch deutlichere Sprache. Das Gleichnis von den Weingärtnern, wo es darum geht, dass am Ende diejenigen, die diesen diese Pächter, die den Weinberg für den Herrn eigentlich beackern sollen und ihm seinen Anteil geben sollen, denen am Ende dieser Weinberg weggenommen wird. Und es geht auch noch in der Richtung eigentlich noch weiter. Was ich wichtig finde, ist auch noch der Bezug, dass Jesus zum Baum hingeht und Früchte sucht. Und dieses Wort von den Früchten, das ist genau das, was Johannes selbst gepredigt hat. Und das ist hier auch eine interessante Bezug zum Anfang des Matthäus-Evangeliums, den Matthäus hier selber zieht. Und womit eigentlich auch deutlich wird, dass das hier auch damit gemeint ist. In Matthäus 3, das ist eine ganze Menge Stellen, die ich hier jetzt nenne. Ich hoffe, ihr kommt nicht völlig durcheinander. In Johannes 3, ich sage mal einfach erstmal nur die Punkte, um das deutlich zu machen. In Vers 7 spricht er zu den Pharisäern und Sadduzäern, die kommen. Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könntet, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Vielleicht lese ich auch nochmal weiter. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat seine Worfschaufel in der Hand. Er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Hier spricht Johannes über den Richter Jesus, dem das Gericht überantwortet wird. Das ist natürlich nicht die Situation, in der wir leben. Wir leben in der Zeit der Gnade. Und auch als Jesus dort in Jerusalem war, ist er nach Jerusalem gegangen, um für die Sünde der Menschen zu sterben. Und dennoch steht diese Verfluchung des Feigenbaums, jedenfalls so würde ich es deuten, in diesem Zusammenhang hier. Dass Jesus an diesem Feigenbaum deutlich macht, es gibt, die Zeit des Gerichts ist nahe. Und dieses Gericht ist, ja, das gilt. Wenn das Urteil gesprochen ist, dann gilt es. Wichtig daran ist eben zu sehen, denke ich, dass diese Texte sind vielfach in der Geschichte auch ausgedeutet worden, in dem Sinne, dass Gott die Juden verworfen hätte und verflucht hätte. Das ist aber nicht der Fall. Schlagt mal Römer auf, Römer 11. Paulus spricht da ganz klar von. Und es ist immer wichtig, sich das auch in Erinnerung zu rufen, weil es so oft vergessen wurde. So frage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Denn ich bin auch ein Israelit vom Geschlecht Abrahams aus dem Stamme Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Oder wisst ihr nicht, wie die Schrift sagt von Elia, wie er vor Gott tritt gegen Israel und spricht, Herr, sie haben deine Propheten getötet und haben deine Altäre zerbrochen und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten mir nach dem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir übrig gelassen 7000 Mann, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal. So geht es auch jetzt zu dieser Zeit, dass einige übrig geblieben sind nach der Wahl der Gnade. Ist es aber aus Gnade, so ist es nicht aus Verdienst der Werke, sonst wäre Gnade nicht Gnade. Wie nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Auserwählten aber haben es erlangt. Die anderen sind verstockt. Und das Ganze hat aber auch einen Sinn. Er sagt es in Vers 11. So frage ich nun, sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Das sei ferne, sondern durch ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, damit Israel ihnen nacheifern sollte. Also das ist Gottes Ziel in diesem Ganzen. Und doch ist es in dieser Situation erstmal ein hartes Wort, eine harte Botschaft. Sie sagt, Jesus, Gott wird richten. Gott sucht nach den Früchten der Buße, der Umkehr und er will Früchte der Buße finden und wenn er sie nicht findet, wird ein Urteil gesprochen. Es geht hier also nicht unbedingt um gute Werke, dass ich immer alles gut gemacht habe, dass ich auch immer alles richtig gemacht habe, dass ich die Gebote eingehalten habe, sondern es geht darum, dass ich Buße getan habe. Das heißt, dass ich umgekehrt bin, dass ich mit wahrem Herzen Gott zugestimmt habe, dass ich ein Sünder bin und bereit bin, den neuen Weg neu auf seinem Weg zu gehen. Dass ich also immer wieder bereit bin, umzukehren und nicht in den alten, ausgefahrenen Wegen in meinen Gewohnheiten weiterzulaufen. Das sucht Jesus hier, diese Frucht. Und er findet sie nicht. Und deswegen wird auch keine Frucht kommen. Da, wo wir nicht bereit sind, Buße zu tun, wird in unserem Leben keine Frucht wachsen. Wenn wir nicht bereit sind, umzukehren, werden wir erleben, dass unser Leben fruchtlos ist, dass nichts bei rauskommt. Also ist diese Verfluchung des Feigenbaums zuerst einmal eine Warnung, ein Aufruf zur Buße. Das Zweite ist aber, es zeigt auch die Macht des Wortes Gottes. Jesus ist eben hier nicht nur Mensch, sondern er ist auch Gott.
Und in dieser Situation spricht er ein Wort und es geschieht. Das ist wie bei der Schöpfung, wie am Anfang. Gott sprach und es wurde. So ist es hier auch. Jesus spricht es aus und es passiert. Und das setzt die Jünger in Erstaunen, komischerweise. Weil, ich meine, das haben sie ja nun mehrfach schon erlebt, dass Jesus spricht und es passiert. Sei es auf dem See, wo er dem Sturm gebietet, sei es, dass er dem Hauptmann, der nicht zu ihm kommen will, weil er nicht möchte, dass ein Israelit nun in ein heidnisches Haus kommt, der zu ihm schicken lässt, wegen seinem Diener. Und Jesus spricht und er wird gesund. Das haben die Jünger ja alles mitgekriegt. Und dennoch erstaunt es sie hier. Und das, was Jesus hier antwortet, ist, denke ich, auch eine Herausforderung. Jesus sagt, wenn ihr Glauben habt, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein Taten wie die mit dem Feigenbaum tun, sondern wenn ihr zu diesem Berge sagt, heb dich und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Da würde ich Jesus darauf antworten, also das glaube ich ja nicht so richtig. Da habe ich ja meine Zweifel. Aber er sagt ja, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, also deswegen kann ich das nicht sehen. Jesus will hier uns herausfordern und uns Mut machen. Er will uns deutlich machen, ihr seid, wenn ihr euch bekehrt habt, wenn ihr zu Gott gehört, ihr seid Gottes Kinder. Und als Gottes Kinder könnt ihr so handeln, wie ich als Gottes Sohn handeln kann. Er hat gesagt, ihr seid nicht nur meine Knechte, ihr seid meine Freunde. Er hat uns Brüder sogar genannt, Brüder und Schwestern. Das heißt, er traut uns hier zu, in Vollmacht zu handeln, so wie er gehandelt hat. In Vollmacht zu sprechen, in Vollmacht zu reden, in Vollmacht zu beten, wie er das getan hat. Er sagt, das könnt ihr. Aber wir trauen uns das nicht zu. Wir zweifeln. Warum zweifeln wir? Woran zweifeln wir? Zweifeln wir an Gott? Denken wir, naja, Gott kann das nicht. Er kann zwar viel, aber das schafft er nun nicht. Aber vielleicht zweifeln wir auch, ja, weil wir denken, wir haben es einfach noch nie erlebt. Es könnte ja sein, aber irgendwie so richtig. Etwas, was ich noch nie erlebt, was ich noch nie gesehen habe, daran zu glauben, darauf zu vertrauen. Aber doch, wir tun es ja. Wir haben Jesus nie gesehen und trotzdem glauben wir, vertrauen wir ihm. Wir lieben ihn. Und Jesus ermutigt uns, glaubt, habt Glauben. In Markus heißt es, fängt diese Stelle an damit, dass er sagt zu den Jüngern, habt Glauben. Glaubt an Gott. Vertraut Gott. Er will uns ermutigen hier. Er will uns nicht Angst machen. Er will uns nicht unter einen frommen Druck setzen. Ihr müsst jetzt aber alle schön glauben, sonst passiert nichts. Nein, er will uns Mut machen. Glaubt. Ihr könnt Gott vertrauen. Es ist alles möglich bei Gott. Und warum sagt er, wenn ihr zu diesem Berge sagt, heb dich und wirf dich ins Meer? Das ist ja nun wirklich... Also eine Vorstellung, wenn man sich das mal so überlegt, ne? Berg, heb dich und wirf dich ins Meer. Rums. Da fragt man sich natürlich auch, warum sollte man das sagen? Das ist doch völlig Blödsinn. Das ist ja wie vor einem Feigenbaum stehen und sagen, ne? Aber es hat auch hier einen Sinn. Es hat auch hier einen Sinn. Jesus meint natürlich nicht, dass wir uns hier vor die Alpen hinstellen sollen und sagen sollen, so, ab ins Meer. Sondern es geht, auch hier habe ich den Bezug zu Johannes wiedergefunden. Johannes hat seinen Auftrag gesehen als, wie heißt es in Matthäus 3, hat es vom Propheten Jesaja her gesehen. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige, heißt es hier nur. Es geht dann noch weiter, ebnet die Tale, erhöht die Tale und ebnet die Berge ein sozusagen. Also es geht hier wieder auch darum, die Heilszeit bricht an, deswegen soll dem König die Bahn gemacht werden. Und deswegen die Berge zur Seite. Es geht also hier auch wieder das Kommen des Reiches Gottes mit daran mitzuarbeiten. Und er sagt, das wird passieren. Diese Berge, die vor uns stehen, die werden weichen müssen. Es geht aber nicht darum, dass wir unsere persönlichen Problemchen, dass wir sagen können, hier, Problemchen, weiche, und dann wird das Problemchen verschwinden. Sondern es geht darum, um Gottes Reich. Ja. Kann ich leider nicht mit dienen, mit so einer Botschaft. Er sagt, alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Wer bittet, der empfängt. Das ist die Grundbotschaft. Und darüber hinaus sogar alles, was wir im Gebet bitten, wenn wir glauben, so werden wir es empfangen. Das hört sich für uns so an, naja, ich habe schon so viel gebetet, aber oft hat Gott auch Nein gesagt. Er hat es nicht gegeben, was ich wollte, was ich gebetet habe. Stimmt dann jetzt Jesu Wort hier nicht? Alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. An anderer Stelle heißt es, ich glaube im ersten Johannesbrief, ich bin mir aber nicht ganz genau sicher, wenn wir in seinem Namen bitten oder wenn wir nach seinem Willen bitten. Ich denke, das ist ein Schlüssel, die Frage, was ist hier mit Glauben gemeint? Glauben heißt volles Vertrauen in Gott. Ich vertraue Gott, dass er das, was ich ihn jetzt bitte, mir auch geben wird. Und dieses Vertrauen entspringt aus einer tiefen Beziehung zu Gott, aus einer engen Beziehung zu Gott. Und ich vertraue Gott, dass er mir das gibt, was ich ihn bitte, weil ich weiß, dass er mir das nicht vorenthalten wird. Und wenn er es mir doch vorenthält, dann glaube ich, liegt es nicht daran, dass Gott hier nicht treu ist oder nicht wahrhaftig ist, sondern dass ich Gott noch nicht genug kenne. Dass ich nicht weiß, dass das, was ich hier eigentlich bitte, gar nicht in Gottes Sinne ist. Und ich glaube, dass das, was hier steht, alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen, heißt, dort, wo du völliges Vertrauen darin hast, dass das, was du betest, im Willen Gottes ist, da wird es passieren, auf jeden Fall. Du kannst dir 100% sicher sein. Du kannst mit 100%iger Gewissheit beten, wenn du im Willen Gottes bist. Dann kannst du beten und es wird passieren. Du wirst es empfangen. Und das ist, denke ich, auch noch ein weiterer Aspekt. Es geht nicht um Forderungen. Es geht nicht darum, dass wir irgendwas proklamieren, sondern es geht um Gebet und Empfangen. Das, was Jesus hier meint, ist, dass wir in einer vertrauensvollen Beziehung mit Gott stehen und dass Gott möchte, dass wir beten und dass wir den Kontakt mit ihm pflegen. Er möchte gerne, dass er, ja, die Gemeinschaft mit uns, die sucht er, die möchte er. Und er möchte, dass wir in diese Gemeinschaft hineinkommen. Und Gemeinschaft funktioniert nur so, wo wir uns aufeinander einlassen. Und das Einlassen auf Gott heißt, dass ich bitte, dass ich bereit bin, vor Gott meine Nöte einzugestehen, zu sagen, ich brauche etwas, mir fehlt was. Oder auch darüber hinausgehend, meinem Nächsten fehlt was. Oder darüber hinaus, und ich kann ihm nicht helfen, aber du kannst ihm helfen. Oder darüber hinausgehend, hier ist so viel Not in dieser Welt, Herr, und ich kann da nichts tun, aber du kannst etwas tun. Dass ich also Gott die Nöte, die mich ja ständig belasten, dass ich ihm die eingestehe, das möchte Gott. Das ist das, was die Beziehung ausmacht. Dass ich nicht damit zurückhalte, dass ich nicht denke, naja, ich schaffe das schon irgendwie alles. Ich kriege das schon hin. Sondern er möchte mit mir zusammen in die Not dieser Welt hineingehen. Er möchte mit mir zusammen die Not dieser Welt auch verändern. Deswegen fordert er uns auf, bittet. Es geht nicht darum, dass wir einfach nur irgendwie so losbeten und sagen, naja, bitte dies, bitte das, dass es einfach nur um uns geht, sondern es geht darum, dass wir erkennen, was ist Gott eigentlich auf dem Herzen. Gott liegt so viel auf dem Herzen. Er hat die Welt geliebt und hat seinen Sohn gegeben für uns alle. bittet und ihr werdet empfangen. Das ist eben auch das. Wir können nur dankbar sein und in diesem Verhältnis mit Gott stehen, wenn wir erleben, dass er auf unsere Bitten hört und wir empfangen dann. Das Gebet ist die Voraussetzung dafür, dass wir empfangen können. Ich kann nur etwas empfangen, wenn ich die Hände aufmache und bitte. Wenn ich die Hände runterlasse und überhaupt nichts erwarte und nichts will, dann kann mir Gott auch nichts schenken. Das ist eins, was Paulus auch bewegt immer wieder, wo er selber, wir lesen es in den Briefen ja immer wieder, wie sehr er ein Mann des Gebetes war und wie er auch die Geschwister immer wieder ermutigt hat zu beten und wie er erlebt hat, wie das Gebet auch sein Leben, das Gebet der Geschwister sein Leben mitgetragen hat. Ich habe noch eine Stelle hier rausgesucht, 2. Korinther 1, Vers 8 bis 11, wo das so ein bisschen deutlich wird, wie eigentlich dieses Verhältnis zwischen den Geschwistern und Gott, diese Gemeinschaft, diese innige Gemeinschaft, wie Gott sich das eigentlich vorstellt. Da ist große Not. Paulus war in großer Not. Wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Ein großer Berg ist da, ein riesengroßer Berg. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der die Berge ins Meer schmeißen kann, der sagt und es geschieht, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort erretten. Dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns, damit unseretwegen für die Gabe, die uns gegeben ist, durch viele Personen viel Dank gebracht werde. Das ist Paulus Ziel, dass Gott gedankt wird, dass Gott die Ehre bekommt, dass wir Gott anbeten, dass wir Gott danken. Das ist sein Ziel. Und das ist auch, ja, das ist auch das, wofür wir geschaffen sind, was uns ausmacht, dass wir in einer Beziehung zu Gott sind, der Anbetung. Und da möchte Gott uns auch hinführen. Das ist Gottes Ziel mit uns, dass wir ihn anbeten, dass wir ihm danken, dass wir uns an ihm freuen, dass wir uns an der Gemeinschaft mit ihm erfreuen. Dahin will er uns bringen. Und das ist der Weg ist die Fürbitte. Und die Fürbitte, hier sagt er, Gott hat uns errettet, sagt Paulus auf der einen Seite, und er sagt auf der anderen Seite, dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns mit. Wir, wenn wir beten, dann beten wir, dann kämpfen wir mit Gott. Wir bewegen nicht Gottes Arm. Wir sagen Gott nicht, was er zu tun und zu lassen hat. Sondern wir machen einfach bei dem mit, was Gott tut. Wir arbeiten mit. Wir sind Mitarbeiter Gottes. Wir helfen mit. Und da können machtvolle Dinge geschehen. Dinge, die wir uns nicht erträumen lassen. Wir müssen uns nur darauf einlassen. Was will Gott von uns heute? Was will er durch mich, durch uns erreichen hier als Gemeinde oder durch mich auf meiner Arbeitsstelle, in meinem Bekanntenkreis, in meinem Freundeskreis? Er will große Dinge durch uns bewirken. Und es ist alles möglich, sagt Jesus. Lass uns nach seinem Willen suchen, dass wir erkennen, was er von uns möchte, was sein Wille ist in unserer Situation, was sein Wille ist für die Menschen um uns herum, für die Nöte der Menschen um uns herum, für unsere Geschwister. Lass uns danach suchen im Gebet und immer sicherer werden, dass wir immer mehr Gott kennenlernen und ihm immer mehr vertrauen können, immer mehr seinen Willen kennenlernen, sodass wir so beten, dass es machtvolles Gebet ist und dass dadurch viel Dank und Lobpreis entsteht. Das ist das, was Gott sich wünscht von uns. Jesus, ich danke dir dafür, dass du gut bist und dass du uns zu dir gezogen hast in diese tiefe, enge Gemeinschaft mit dir, dass du uns den Vater gezeigt hast und dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass wir mehr und mehr lernen, ja, dich mehr und mehr kennenlernen, dass wir mehr und mehr erkennen, was dein Wille ist. Und dass wir in der Kenntnis deines Willens wachsen und dadurch ja mehr und mehr Vertrauen auch entwickeln. Mehr Zutrauen zu dir, dass du Gutes für uns hast. Dass du uns Gutes tun willst. Und dass wir im Gebet wirklich deinen Willen suchen und daran nicht aufhören. Wirke das durch deinen Heiligen Geist, dass es in uns einfach eine Unruhe wird, dich zu suchen, deinen Willen zu suchen, sodass wir einfach deine Herrlichkeit auch mehr und mehr erfahren und erleben können und dadurch fester werden und dir noch mehr Lob und Dank bringen, als wir das schon tun. Und nicht nur wir, sondern noch mehr Leute, dass viele danken, dass viele dir danken und dir Lob und Ehre bringen. Herr, wir bitten es, dass du in uns diese Frucht wirkst, Herr. Wir wollen bereit sein, auch dort, wo wir auf falschem Wege sind, wollen wir lernen, echt umzukehren. Hilf du uns, dass wir nicht wie die Heuchler weißgetünchte Gräber sind, sondern dass wir bereit sind, die Türen aufzumachen und dich reinzulassen, dass du reinigst und sauber machst, Herr. Wir wollen nicht irgendeine Fassade aufbauen, sondern bereit sein, dass du in uns aufräumst, sauber machst und uns gebrauchst zu deiner Ehre, Herr. Wir preisen dich, dass du das tust und dass du treu bist, Herr. Ja.